Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute möchte ich mal der Frage nachgehen, warum drehen sich eigentlich manche Windräder nicht, obwohl der Wind weht? Das ist ja sicherlich schon dem einen oder der anderen aufgefallen, wenn man mal so durch die Lande fährt, dann ein Windpark zu sehen ist und sich dann die Windräder nicht drehen. Fragt man sich, woran liegt das? Also vor allem, wenn natürlich der Wind weht. Denn eigentlich würde man ja erwarten, dass wenn nun mal Wind vorhanden ist, sollten sich auch die Windräder drehen. Aber es gibt tatsächlich verschiedene Ursachen, warum sich die Windräder nicht drehen, obwohl Wind weht. Das hat also Gründe, also Netzgründe, dass man das Stromnetz stabilisieren muss. Es können technische Störungen vorliegen an der Windanlage. Der Umwelt- und Tierschutz spielt eine ganz wesentliche Rolle, warum sich dann Windräder nicht drehen. Oder das ist dann noch der vierte, nicht ganz so häufige Grund, da geht es dann um den Anwohnerschutz, dass man halt die Windräder abschalten muss, um die Menschen, die dann, ja, ich sag mal, in der Nähe des Windparks leben, dass man sie unter bestimmten Bedingungen dann vor den Emissionen, das ist dann gar nicht so der Schall, sondern mehr die Sichtemissionen, also Schattenwurf, schützen muss oder einfach verhindern muss, dass da permanent ein Schattenwurf entsteht. Diese vier Gründe hören wir uns oder gucken wir uns mal einzeln an, versuchen mal rauszubekommen, zu diskutieren, was dahinter steckt, was wir dagegen tun können, damit wir also künftig häufiger sich drehende Windräder sehen können in Windparks. Also fangen wir ganz vorne an. Ein zentraler Aspekt, ein wichtiger Aspekt, warum Windräder abgeschaltet werden. Der Hintergrund ist, wir müssen das Stromnetz stabilisieren. Haben wir ja schon mal diskutiert, dass oder die Netzbetreiber, wir haben verschiedenste Ebenen der Netzbetreiber. Wir haben vier Übertragungsnetzbetreiber, die dafür verantwortlich sind, dass die Stromnetze in Deutschland überregional stabil sind. Die sind für den Austausch des Stroms mit den Nachbarländern verantwortlich. Die sind verantwortlich dann für die Stromverteilung auf die unterliegenden Netzebenen. Das sind dann die Verteilnetze. Da haben wir dann in Deutschland über 800 Verteilnetzbetreiber. Das sind halt Stadtwerke, kleinere Energieversorgungsunternehmen, die alle mitspielen im Stromnetz. Und die oberste Aufgabe ist es, das Stromnetz stabil zu halten. Heißt also, wir brauchen 50 Hertz Wechselstrom oder die Frequenz muss 50 Hertz betragen, damit die Maschinen alle laufen, damit die Kraftwerke einspeisen können. Wir müssen die Spannung halten, das kommt noch dazu, auf den verschiedenen Spannungsebenen gibt es noch ein paar weitere Aspekte. Naja, aber dafür sind die Netzbetreiber verantwortlich und die Hoheit haben quasi die Übertragungsnetzbetreiber. Wie halte ich ein Netz stabil? Man muss jederzeit die Erzeugung im Gleichgewicht zum Verbrauch halten. Das ist halt im Stromnetz ganz entscheidend. Das bedeutet also, ich muss immer die Menge an Strom, die ich ins Stromnetz bringe, auch wieder rausziehen. Ansonsten gibt es Frequenzverschiebungen. Das kann dann halt im Extremfall zu einem Stromausfall führen. Haben wir jetzt Deutschland oder Europa schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr so einen überregionalen Ausfall. Das sind tatsächlich immer sehr klein lokal begrenzte Ausfälle. Aber dafür sind die Übertragungsnetzbetreiber verantwortlich. Und wenn es jetzt zu einem Mismatch kommt, also wenn wir vor allen Dingen mehr Strom im Netz haben, als verbraucht wird, und da geht es dann immer um das europäische Stromnetz, wenn wir den Strom also nicht loswerden, was müssen wir machen? Wir müssen die Einspeisung, also die Stromproduktion reduzieren. Und da fangen dann die Netzbetreiber an, verschiedenste Kraftwerke runter zu regeln. Allen voran erstmal die fossilen Kraftwerke, sofern das technisch möglich ist. Dazu gehören dann die Gaskraftwerke, die Kohlekraftwerke. Aber das geht vor allem bei den Kohlekraftwerken nicht beliebig, weil die aufgrund ihrer Technologie, weil es ja nur mal Dampfkraftwerke sind, die können wir nicht auf Null runterfahren. Und wenn halt sehr viel Strom im Netz ist, also vor allem passiert das immer dann, wenn wir hohe Windgeschwindigkeiten haben, also Sturm, der dann, was ich in der Nordsee oder sowas wirkt, das kann dann halt dazu führen, dass wir dann in Norddeutschland sehr hohe Windgeschwindigkeiten haben. Dann fängt man halt an und muss auch die regenerativen Energieanlagen runterfahren. Auch die werden gesteuert von den Netzbetreibern. Das sogenannte Redispatch-Netzengpass-Management-Maßnahmen werden die dann genannt. Und ja, oberstes Ziel, Stromnetz muss stabil bleiben. Was machen wir? Wir schalten die Windräder ab. Und das kann halt passieren. Das ist eher im Norden Deutschlands so, wo wir einfach sehr viele Windenergieanlagen stehen haben. Im südlichen Teil oder in den Mittelgebirgen ist das nicht so häufig der Fall. Das wären dann eher so regionale Effekte, wenn der Strom nicht verteilt werden kann. Aber tatsächlich ist das halt ein Grund, warum dann gegebenenfalls ein ganzer Park oder einzelne Windräder stillstehen, obwohl Wind weht und man vielleicht in der Nachbarschaft einen anderen Windpark sieht, der läuft, weil der Netzbetreiber dann entschieden hat, dieser Windpark wird abgeregelt, um das Netz zu stabilisieren. Das ist natürlich ärgerlich, weil wir dadurch Strom verlieren. Der ist ja, wir könnten ihn produzieren, machen es aber nicht, weil dann in dem Moment keine Möglichkeit besteht, diesen überschüssigen Windstrom anders zu nutzen. Das Zukunftskonzept, was wir im Zuge der Energiewende ein- und umsetzen wollen, ist ja, dass wir diesen Strom dann speichern oder in Wasserstoff umwandeln. Das ist so das Fernziel. Im Moment ist es auch noch so häufig, dass wir den Strom nicht transportiert bekommen, weil einfach die Stromnetze, insbesondere in Deutschland, im Moment immer noch nicht darauf ausgelegt sind oder auch noch nicht ausgebaut sind, um den Strom von Norddeutschland nach Süddeutschland zu transportieren, sodass wir dann zwangsweise den Strom in Norddeutschland abschalten müssen, dafür dann im südlichen Teil Deutschlands den Strom wieder irgendwo herholen müssen. Also das heißt, das ganze Stromnetzsystem ist dann sehr diffizil aufgebaut und wir sind dann einfach gezwungen in dem Moment, weil die Netzbetreiber diese Stromproduktion der Windenergieanlagen runterzufahren. Bei den Photovoltaikanlagen ist das eher selten der Fall. Wie gesagt, das ist primär dann bei den Windparks in Norddeutschland der Fall. Also sortieren wir nochmal ein bisschen die Begriffe, die in dem Zuge wichtig sind. Ich hatte gerade schon erwähnt, das sogenannte Redispatch. Das ist also die Reduktion oder alternativ auch die Erhöhung von der Stromanspeisung aus Kraftwerken, fossil wie erneuerbar, nach vertraglichen Vereinbarungen. Unter Erstattung der Kosten, die entstehen. Das heißt also, bei diesem Redispatch entstehen Kosten, die dann von allen Netzbeteiligten, und das sind am Ende auch dann die Endkundinnen und Endkunden, bezahlt werden müssen. Also das ist das sogenannte Redispatch. Besonderheit ist dann noch bei den erneuerbaren Energieanlagen oder Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, das heißt so ein Blockheizkraftwerk, die Abregelung wird entschädigt. Das ist halt eine Regelung, die man halt aus dem EEG kennt. Der Strom aus erneuerbaren Energieanlagen soll vorrangig erzeugt, genutzt oder transportiert, verteilt und genutzt werden. Und wenn wir diese Anlagen trotzdem abregeln, gibt es eine Entschädigungszahlung. Das ist, auch das muss bezahlt werden, dieses Einspeisemanagement. Und ja, diese Kosten, wie auch die entstehen, gucken wir uns mal an, wie hoch diese sind. Das sind tatsächlich doch schon etliche Millionen, die wir da zahlen müssen oder die dann umgelegt werden auf alle Beteiligten in den Stromnetzen. Das ist, wird auch immer aufwendiger, weil natürlich immer mehr regenerative Energiesysteme im Stromnetz vorhanden sind. Ist jetzt technisch kein so großes Problem. Es ist anspruchsvoll, aber unkritisch. Aber dennoch wird es immer wichtiger und einer von mehreren Hinderungsgründen ist halt, dass wir den Strom nicht schnell genug verteilt bekommen in dem Moment, weil einfach die direkte Verbindung von Nord nach Süddeutschland fehlt. Die Bundesnetzagentur ist in Deutschland die Behörde, der diese ganzen Fälle gemeldet werden von den Netzbetreibern. Die sammelt das, die hat dann, stellen dann jedes Jahr einen sogenannten Monitoring-Bericht bereit. Da sind eigentlich alle Informationen zum Strommarkt, zu den Eingriffen in den Strommarkt aufgeführt, auch zur Versorgungssicherheit. Also ein sehr umfangreicher Bericht, schon seit etlichen Jahren. Da kann man eigentlich sehr genau nachlesen, wie hat sich der Strommarkt entwickelt und wo gibt es aber auch Mängel, wo gibt es auch Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um die Stromverteilung, die Stromnetze weiterzuentwickeln. Wenn man sich mal so die letzten Jahre anguckt, also wie hat sich das entwickelt, diese Netzengpass, das Netzengpassmanagement oder die Netzengpassmanagementmaßnahmen, die sind tatsächlich, also einmal was die Energiemenge angeht, in den letzten Jahren gestiegen. Jetzt der aktuelle Monitoringbericht für 2022 schließt halt die Jahre 19, 20, 21 ein. Also das ist permanent raufgegangen. Wir sind also jetzt 21 bei 20.000 Gigawattstunden gewesen. Das führt zu Kosten, also geschätzte Kosten von knapp 600 Millionen Euro, die auflaufen. Dazu haben wir dann auch noch Netzreservekraftwerke, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Auch das sind nochmal Kosten, die hinzukommen. Eine ganz andere Diskussion, können wir uns vielleicht auch nochmal im Rahmen einer Podcast-Folge anhören oder überlegen, diskutieren. Aber in diesen Redispatch-Maßnahmen unter anderem sind halt, ist halt dieses Abschalten oder dieses Regeln der Windenergie unter anderem berücksichtigt. Das passiert, wie gesagt, primär auf der höchsten Netzebene. Und man kann tatsächlich dann auch, also die Bundesnetzagentur stellt das tatsächlich auch nochmal grafisch dar in Karten, also welche Gebiete primär betroffen sind von solchen Maßnahmen, um dann in einzelne Netzelementen des Stromnetzes dann einzugreifen. Und das sind immer, oder hauptsächlich, nicht immer, aber hauptsächlich die Nord-Süd-Verbindungen, also von Norddeutschland, Niedersachsen, dann Richtung nach Süden, Richtung Westfalen, im nordöstlichen Teil Nordrhein-Westfalens. Wir haben ein bisschen was in im hessischen Bereich, auch da fehlen dann tatsächlich noch Transportleitungen, die dann einfach in diesen Netzgebieten, dass es dann da zu den entsprechenden Maßnahmen kommt und zu diesen Eingriffen ins Netz. Woran liegt das einfach? Ja, wir haben einfach nicht die Möglichkeit, diesen Strom von Norden nach Süden zu transportieren, denn das ist halt das, was uns fehlt. Wir haben im Süden Deutschlands die größeren Verbrauchseinheiten, die großen Industrien, Stuttgarter Raum, Frankfurter Raum oder Rhein-Main-Region, Großraum München. Währenddessen die großen Erzeugungseinheiten, die regenerativen, halt Windenergie, Schleswig-Holstein, Niedersachsen insbesondere sind. Na, das heißt, da fehlt die Leitung und dann müssen wir halt abregeln. Und das führt dann dazu, das ist eine Sache, das passiert primär im nördlichen Teil Deutschlands, dass dort abgeregelt werden muss. Wenn man sich auch da die Daten anguckt, also Niedersachsen ist da weit führend, auch in Nordrhein-Westfalen passiert das viel, Schleswig-Holstein haben wir noch viel, in Brandenburg ist noch viel, im südlichen Teil passiert das kaum, also Baden-Württemberg ist nicht betroffen, erwartungsgemäß Bayern ein bisschen, Saarland, Rheinland-Pfalz zum Beispiel quasi gar nicht. Also das ist relativ gering, der Anteil an Anpassung in diesem Redispatch. Also von daher, da ist der Aufwand ist schon groß und führt das dazu, dass dann in dem Moment das Windrad sich nicht dreht, obwohl Wind zur Verfügung steht und häufig dann auch mehr Wind, weil dann hohe Windgeschwindigkeiten vorherrschen. Das heißt, dann kann man sich schon wundern, wieso eigentlich solche Maßnahmen greifen oder halt dazu führen, dass das Windrad sich nicht dreht. Die Fokussierung ist tatsächlich auch auf der Windenergie. Also das ist deutlich mehr, als wir das bei der Solarenergie haben. Biomasse spielt quasi keine Rolle. Dass Photovoltaikanlagen abgeregelt werden, das ist ein Bruchteil der Jahresenergiemenge, die abgeregelt wird im Rahmen dieser Einspeisemanagementmaßnahmen, dass man wirklich dann die Erneuerbaren abregelt. Im Windbereich sind wir bei knapp 6000 Gigawattstunden, die dann da, was dieses Einspeisemanagement angeht, geregelt werden müssen, also die sogenannte Ausfallarbeit. Die hat sich jetzt auf einem sehr hohen Niveau stabilisiert. Es geht nicht weiter rauf, sondern in den letzten 3 Jahren leicht rückläufigen Trend bei dieser Ausfallarbeit. Aber dennoch, die Windenergie ist deutlich vor. Und das gilt sowohl für die Onshore-Windenergie, das heißt die Windenergieanlagen an Land, als auch die Offshore-Windenergieanlagen, die gehen noch weiter rauf. Also da spüren wir durch den Zubau, dass auch dort deutlich stärker eingegriffen werden muss zur Netzstabilisierung. Und das ist zwischen Solarenergie und Windenergie so ein Faktor 20. Also die Solarenergie ist kein Problem, was das Einspeisemanagement, die Netzstabilisierung angeht. Dadurch, dass es halt dann vor allem viele kleine, kleinste Anlagen sind, die dann auch in die Ortsnetze einspeisen. Man denke da an die kleineren Photovoltaik-Dachanlagen auf Häusern oder Gebäuden. Der Strom ist sofort weg, das spürt das Netz kaum. Wenn Solar aktiv reduziert wird, dann sind es halt die sehr großen Freiflächenanlagen. Aber wie gesagt, die sind kaum betroffen. Primär die Windenergie. Und das ist halt ein Grund, warum die Windräder sich nicht drehen. Und das wird sicherlich in der nächsten Zeit auch mehr werden, wenn wir den Netzausbau nicht voranbringen, weil wir dann einfach immer mehr Windleistung im Netz haben, Strom produzieren und dadurch ein Problem, wenn wir den nicht wegtransportiert bekommen. In der Langfristprognose werden wir natürlich dann durch Speicherkapazitäten, die dann in der Region aufgebaut werden, ob das jetzt stationäre Batteriespeicher sind oder dann die Power-to-Gas oder dass wir aus dem Strom dann Wasserstoff machen, das wird dann dazu genutzt, dass wir dann diesen Überschuss Strom aus der Windenergie doch nutzen können. Was machen wir im Prinzip? Wir erhöhen auf der Gegenseite den Verbrauch. Wir verbrauchen mehr Strom, um die großen Windstrommengen aufnehmen zu können. Das ist tatsächlich eigentlich ein ganz guter Weg. Vielleicht noch ein letzter Punkt zu den Maßnahmen, was jetzt dieses Einspeisemanagement angeht. Das heißt also, dieser Eingriff, den wir dann im Netz haben, Abregelung der Stromanspeisung von diesen erneuerbaren Energieanlagen, diese Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen spielen keine große Rolle. Das heißt, der Netzbetreiber verlangt das. Es gibt eine Entschädigung dafür. Das heißt, der Strom, der nicht produziert wird, wird trotzdem vergütet. Ist ein bisschen widersinnig und ist halt noch ein Konstrukt, um halt den Ausbau in die Erneuerbaren zu forcieren, auch da eine gewisse Investitionssicherheit zu haben. Und tatsächlich zahlen wir in dem Bereich zwischen 700 Millionen und 1 Milliarde Euro. Also 2019 hatten wir etwas über 1 Milliarde Euro Entschädigungszahlung. Und diese Kosten müssen ja umgelegt werden auf alle Netzbeteiligten. 2021 waren wir bei knapp 800 Millionen Euro Entschädigungszahlung durch dieses Einspeisemanagement. Das ist schon eine Hausnummer. Das dürfen wir nicht vergessen. Das heißt, das Ziel muss es natürlich sein, diese Kosten, diese Zusatzkosten zu reduzieren, um am Ende den Strompreis in Deutschland zu reduzieren, weil natürlich diese Kosten umgelegt werden auf alle Beteiligten und die müssen wir alle tragen. Das heißt, wenn wir den Netzausbau weiter nicht voranbringen, haben wir weiterhin diese hohen Kosten. Also da hilft es auch nicht, noch mehr Windanlagen zu installieren. Wenn das Netz nicht mitwächst und auf der anderen Seite dann die Speicherkapazität nicht wachsen, könnte dieser Wert auch aufgehen. Langfristig wird der aber kleiner werden, weil das Netz entsprechend ausgebaut ist, intelligent ist, um diesen Strom aufzunehmen aus Photovoltaik und Wind. Das ist kein Problem und wir damit dann entsprechende reduzierte Kosten haben. Das ist das Ziel. Das ist jetzt leider Gottes im Moment eine Übergangsphase, die auch nicht schnell genug weiterentwickelt wird. Wir kommen, wie gesagt, mit dem Netzausbau nicht richtig voran. Das zur Netzstabilisierung. Das ist halt ein Grund. Zweiter Grund, und das ist wahrscheinlich auch ein häufiger Grund, ist das ganze Thema von technischen Störungen. Also die Windenergieanlage als mechanisches System ist halt störanfällig. Es gibt verschiedenste Komponenten, die gestört sein können. Da gibt es verschiedenste Komponenten. Also das kann das Gehäuse sein, das können tragende Teile sein, das kann die Rotornarbe sein, das können die Rotorblätter sein, also wirklich bauliche Teile der Windenergieanlage, die eine Störung haben. kommt aber nicht so häufig vor. Also das ist ein Antriebsstrang oder tragende Teile, dass der Turm irgendwie einen Schaden nimmt, das kommt im Jahr, jetzt mal bezogen auf alle Windenergieanlagen, das Fraunhofer IEE hat da eine ganz schöne Untersuchung zugemacht zu diesem Thema, oder hatte immer diesen Fraunhofer-Institut für Energiewirtschaft und Energiesystemtechnik, die haben sie das angeguckt, sitzen in Kassel, auch eins der großen Energieforschungsinstitute in Deutschland, und die haben in der Vergangenheit immer ihre Windenergie-Reports rausgebracht und haben dann diese Dinge bewertet. Und insbesondere was das ganze Thema Wartung angeht, also die baulichen Teile stören oder haben kaum oder haben eine seltene Störung. Wenn es dann zu einer Störung kommt, also vor allem so am Generator, dann kann das halt wirklich eine Woche dauern, bis so ein Windrad repariert ist, weil man Ersatzteile braucht. Nach die Häufigkeit, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Aber wenn dann der Generator, wenn dann das Getriebe einen Schaden hat, rechnet man mit Schadenszeiten in der Größenordnung von einer guten Woche. Das ist schon, dann steht das Windrad halt in dem Moment. Auf der anderen Seite, was viel häufiger auftritt, sind also Sachen wie Hydraulik oder Sensorik und vor allen Dingen, das ist dann die Hauptursache, die Elektrik, dass dann elektrische Komponenten in der Windenergieanlage ausfallen, eine Störung haben, repariert oder ausgetauscht werden müssen. Da hat man dann Ausfallzeiten von, ich sag mal, 2 Tagen. Pi mal Daumen. Also das ist, auch dann steht das Windrad, weil es natürlich eine technische Störung gibt. Man hat eine Leitwarte, die diese Windanlagen betreuen oder mehrere Windparks betreuen, die erkennen diese Störungsmeldung. Das ist dann die sogenannte technische Betriebsführung, die sich dann darum kümmert. Und die schickt dann ein Service-Team los, häufig von den Herstellern direkt, der Windenergieanlagen. Und die gucken sich dann vor Ort an und reparieren die Windenergieanlage. Wie gesagt, dauert dann rund 2 Tage, bis das dann repariert ist. Aber in den 2 Tagen steht das Windrad. Naja, und das, also dass die Elektrik einen Schaden nimmt, passiert alle 2 Jahre bei einem Windrad. Das ist so Pi mal Daumen die Wahrscheinlichkeit, dass wie so ein Generator kaputt geht. Das passiert vielleicht 10 Jahren, vielleicht mal einmal. Man hat natürlich auch noch reguläre Wartungszyklen. Jetzt gerade sprechen wir erstmal nur über die reinen Reparaturen bei einer technischen Störung. Elektrik bei einem Windrad alle 2 Jahre einmal, rein statistisch. Kann häufiger passieren und kann mal so eine Montagsanlage gebaut haben, die hat dann häufiger Schluck auf. Gibt aber Windräder, die laufen einfach durch, die haben einfach kaum technische Probleme. Das heißt, auch das ist ein Grund, warum Windrad, und das kann dann halt sein, wenn ein einzelnes Windrad in einem Windpark steht, dass das einfach in dem Moment eine technische Störung hat, man eingreifen muss, man das reparieren muss, bis es dann wieder anlaufen kann. Sieht halt auch dann entsprechend unglücklich aus, der Wind weht, die Nachbarwindräder drehen sich, das eine nicht, kann halt passieren, ist jetzt, was diese Gesamtenergiebilanz, das Investment, die Renditebetrachtung bei so einem Windkraftwerk angeht, aber unkritisch, das ist alles mit eingeplant, das wird schon bei der Planung mit berücksichtigt, mit welcher Wahrscheinlichkeit hat man Ausfälle, wie groß sind diese ausgefallenen Energiemengen, mit welcher Wahrscheinlichkeit treten die auf, das preist man ein quasi in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, und trotzdem sind Windräder natürlich hochlukrativ, sonst hätten wir natürlich nicht so viele. Also von daher ein weiterer Grund, wir haben natürlich dann noch die Wartungsintervalle, dadurch, dass es halt mechanische Einheiten gibt, müssen die halt regelmäßig auch technisch gewartet werden. Auch dann in dem Moment, sobald jemand den Turm betritt oder die Windenergieanlage betritt, muss sie natürlich abgeschaltet werden aus Sicherheitsgründen. Und dann steht auch da das Windrad. Meistens sieht man dann, wenn man dran vorbeifährt oder von der Autobahn, von der Landstraße das sieht, dann steht halt da so ein kleiner Kastenwagen vor dem Windturm und dann sind dann 2 Techniker oder Technikerinnen dann vor Ort und reparieren die Windenergieanlage. Aber das ist so der zweite Grund. Technische Störung, wie bei allen Anlagen, haben wir ja auch bei fossilen Kraftwerken, da sieht man es halt nicht so richtig, aber wenn es da eine technische Störung gibt oder irgendwelche Wartungsarbeiten, dann sind die Dinge auch aus. Haben wir bei allen Kraftwerken, ist was ganz Normales. Gibt es auch bei der Photovoltaik. Bei der Photovoltaik sieht man es natürlich nicht, weil sich nichts dreht, nichts bewegt. Beim Windrad ist es halt sehr auffällig, wenn es da eine technische Störung gibt. Windrad dreht sich nicht mehr. Dritter Aspekt, und ich glaube, das wissen viele Menschen gar nicht, weil es ja immer so ist, oh, das sind diese Vogelschreddermaschinen oder irgend so ein Blödsinn. Es wird sehr viel getan zum Tierschutz oder zum Umweltschutz im weitesten Sinne, ganz konkret zum Tierschutz. Das heißt also, dass man zum Schutz der Vögel und auch der Fledermäuse Windräder abschaltet oder sogar abschalten muss. Denn, also was sind die Fälle? Beispiel, meistens sind ja um die Windräder herum noch landwirtschaftliche Nutzflächen, dass dann da Landwirte dort den Acker pflügen oder noch bewirtschaften, Nutzpflanzen anbauen. So, wenn der Landwirt jetzt kommt und dort pflügt, was passiert? Die Feldmäuse kommen und erfreuen sich ob eines neuen Nahrungsangebots, formulieren wir das mal so. Und wenn die Mäuse kommen, kommen auch die Greifvögel. Also ob das jetzt Habicht oder Bussard oder dann der Rotmilan ist, also verschiedenste Greifvögel, die dann auf die Jagd gehen. Und wenn das halt direkt um das Windrad herum passt, die ja dann auf Jagd gehen, können die halt dann von so einem Rotorflügel erwischt werden. Denn wenn die halt in Jagdmodus schalten, dann sind also der Gleitmodus, oder dann bleiben die an einer Stelle stehen, flattern so ein bisschen und fokussieren dann ein Nagetier, was dann irgendwo unten am Boden auf Nahrungsmittelsuche ist. Und dann kann es halt passieren, im unglücklichen Fall, dass die halt von so einem Rotorblatt erwischt werden, verletzt werden oder sogar getötet werden. Das kann halt passieren. Die Vögel sind ja nicht doof. Normalerweise sehen die diese Turbinenflügel natürlich ankommen und weichen denen aus. Aber wenn die halt in diesem Jagdmodus sind, kann es halt passieren, dass die da so fokussiert sind, dass die halt die Umgebung, das Windrad in dem Moment nicht mehr im Blick haben und dann dort Schaden nehmen können. Das heißt, das muss passieren. Das wird dann, sind dann Auflagen von den Naturschutzbehörden, dass wenn der Landwirt dort auf dem Acker aktiv wird, dort pflügt oder einsät oder sonst was macht, muss das Windrad für ein bis mehrere Tage abgeschaltet werden. Ja, vor allem natürlich jetzt hier im Frühjahr, wenn also jetzt die Saatphasen sind oder an sich halt hier landwirtschaftliche Bearbeitung folgt, müssen diese Windräder im Schnitt so 3 Tage, im Extremfall können es auch mal 6 Tage sein, dass dann so ein Windrad oder ein ganzer Windpark, das ist immer so ein Radius, um die landwirtschaftliche Nutzfläche abgeschaltet werden muss. Zum Vogelschutz. Und das ist natürlich ganz wichtig. Die Windanlagenbetreiber wollen ja aktiven Naturschutz und wollen den Eingriff in die Tierwelt minimieren. Und dazu gibt es dann entsprechende Auflagen, was den Betrieb dieser Windenergieanlagen angeht. Also heißt, wenn der Landwirt oder die Landwirte drumherum aktiv werden, müssen die Windräder abgeschaltet werden für mehrere Tage, bis sich die Tierwelt sortiert hat. Und dann kann das Windrad jetzt wieder angeschaltet werden. Das wird auch geprüft. Da kann man nicht sagen, ach komm, passt schon, wir lassen es trotzdem heimlich weiterlaufen. Das wird tatsächlich geprüft von den Naturschutzbehörden. Das gibt auch richtig Ärger. Also da wird aktiver Naturschutz betrieben, aktiver Tierschutz, kriegt man natürlich nicht mit, weil man denkt, ach, jetzt dreht sich der Windrad wieder nicht, obwohl der Wind weht, was ist denn da los? Es kann auch Tierschutz sein. Weiterer Aspekt ist das Thema Schutz der Fledermäuse. Die jagen ja in der Dämmerung, also morgens und abends. Und dann müssen die Wetterverhältnisse müssen auch passen, es muss eine bestimmte Temperatur sein. Auch Luftfeuchtigkeit und Regen und so ein Niederschlag spielen eine Rolle. Aber auch da gibt es dann Auflagen, insbesondere während der Dämmerungszeit, wenn die Fledermäuse dann aktiv werden, dass auch dann das Windrad abgeschaltet werden muss. Also auch da kann man mal drauf achten, wenn also dann Windräder in der Nähe von solchen Brut- oder Wohngebieten, dem Lebensraum von Fledermäusen installiert sind. Das wird ja vorher alles geprüft, also im Rahmen von biologischen Gutachten wird ja genau geguckt, gibt es in der Nähe Tierwelt. Kann natürlich auch immer noch sein, dass sich Fledermäuse dann im Nachgang in der Nähe von der Windenergieanlage ansiedeln. Dann hat aber das Windrad den Bestandsschutz und nicht die Fledermaus. Aber dennoch gibt es dann die Auflage, das Windrad muss gestoppt werden. Das können mehrere Stunden sein. Also es ist jetzt nicht nur eine halbe Stunde zwischen also um den Sonnenaufgang rum, sondern es können auch 2 Stunden sein, abhängig dann von der Aktivität der Fledermäuse. Wird halt biologisch alles untersucht, dass die Windräder dann stehen. Denn auch die Fledermäuse sind natürlich schützenswert, gar keine Frage. Und das Windrad leistet dann als technische Einheit seinen Beitrag indirekt, indem es dann abgeschaltet werden muss. Mittlerweile gibt es Technik, die man anfängt zu installieren, also beim Vogelschutz ähnlich, dass man halt versucht, über Sensorik Tiere zu identifizieren, ob das jetzt mit Radar ist oder sonstigen Technologien, um Tiere in der Nähe der Windturbine zu identifizieren und dann sehr schnell so ein Windrad abzuschalten. Da muss man natürlich immer gucken, wie schnell kann das Windrad reagieren, weil ich das auch nicht einfach bei hohen Windgeschwindigkeiten innerhalb von einer halben Sekunde stoppen kann. Das dauert immer noch ein bisschen. Aber dennoch, da gibt es mittlerweile die ersten Entwicklungen, dass man einfach diese Stillstandszeiten reduzieren will, weil die ja nun mal Geld kosten. Man produziert in dem Moment keinen Strom, obwohl man Strom produzieren und einspeisen könnte. Das ist natürlich nicht im Interesse des Betreibers. Dass man da natürlich entsprechend innovative Konzepte entwickelt, dass man dort versucht, Tiere zu erkennen und dann entsprechend zu reagieren. Und wenn halt keine Fledermaus in der Nähe unterwegs ist, dann muss das Windrad natürlich auch nicht stehen. Aber das kann ein weiterer Grund sein, warum halt tagsüber, während der Jagdzeit, auch nachts oder halt in der Dämmerung, Windräder stillstehen in einem Windpark oder der Nachbarwindpark sich dreht und ein anderer Windpark halt steht, zum Tierschutz. Letzter Aspekt, der spielt eigentlich eine, ich würde mal sagen, eher untergeordnete Rolle, dass man auch in den Morgen- und Abendstunden, wenn die Sonne sehr tief steht, Windräder stehen ja meistens auf Hügeln und werfen sehr lange Schatten, man kennt das ja auf der Autobahn, und wenn dann da so das Windrad, der Schatten vom Windrad dann über die Straße sich bewegt. Und da gibt es nach dem Bundesemissionsschutzgesetz, dieser Schattenwurf ist eine Emission. Und wenn da jetzt ein Gebäude in der Nähe ist, wo jemand drin wohnt, dann darf dieser Schatten nicht länger als 30 Minuten am Tag auf anliegende Wohngebäude geworfen werden von der Windenergieanlage. Das heißt, also bewegter Schatten. Stehender Schatten ist kein Problem, der nervt nicht, aber man kennt halt ja, wenn man nach dem Auto fährt auf einer Autobahn und dann kommt permanent einem dieser Schatten entgegen, immer, was hat denn jetzt? Dann kommt der nächste und mit dem Auto bin ich dann nach 2 Sekunden weg. Aber habe ich da die ganze Zeit in meinem Wohngebäude, dann fängt das schon sehr schnell an zu nerven, weil es halt immer so eine Bewegung ist und das Auge, das Gehirn reagiert darauf, das nervt einfach. Das heißt, auch da hat der Gesetzgeber gesagt, das ist eine Emission. Davor sind diejenigen, die dann in der Nähe wohnen, zu schützen. Da kann es halt sein, dass wenn das Windrad sehr ungünstig steht, die Sonne so steht, dass die dann abgeschaltet werden müssen. Wie gesagt, das passiert halt nur einmal am Tag, morgens, wenn der Schatten dann entsprechend weit fällt, die Sonne auch tief steht, insbesondere in den Wintermonaten, weil der Sonnenwinkel nicht so hoch ist. Dann kann es halt dazu kommen, dass man da entsprechend die Windenergieanlage stoppt, bis die Sonne entsprechend eine höhere Position über dem Horizont eingenommen hat, sich da quasi der Schatten mitbewegt hat und dann kann man die Windenergieanlage entsprechend wieder anschalten. Ist auch dann nur eine kurze Phase im Jahr, das passiert jetzt nicht über Wochen, sondern es ist wegen nur ein paar Tage, die dann da entsprechend eingegriffen werden muss. Auch das kann ein Grund sein, dass man sagt, in der Dämmerung, dass ein Windrad steht, obwohl der Wind weht. Also, damit haben wir die 4 Gründe jetzt mal einzeln diskutiert. Also die häufigsten Punkte, also Netzstabilisierung, insbesondere Windparks im nördlichen Teil Deutschlands. Wir haben die Wartungsarbeiten an Windenergieanlagen. Die hat man natürlich typischerweise in den Sommer, also Wartung im Sommer, weil da weniger Windenergie bereitsteht, wir haben niedrigere Windgeschwindigkeiten, das geht dann im September, Oktober geht es dann wieder los, immerhin im Herbst rein, dass die Windgeschwindigkeiten wieder ansteigen, das geht dann so bis März, April, dann haben wir so ein Abflachen der Windgeschwindigkeiten und den daraus resultierenden Veränderungen der Windenergieproduktion, also Wartungsarbeiten haben wir einmal im Sommer, das geht jetzt dann in den nächsten Wochen, oder ist man eigentlich schon dabei, und dann halt Reparaturarbeiten, wenn es zu einer technischen Störung kommt. Dritter Aspekt ist der Tierschutz insbesondere, dass man also Vögel und Fledermäuse schützt, wenn die dann auf Nahrungsmittelsuche sind. Um die zu schützen, diese Tiere, werden Windräder abgeschaltet. Ja, und das alles zusammengenommen kann halt dazu führen, dass man unterwegs ist und sich denkt, jetzt redet sich schon wieder nicht. Aber man kann sich dann jetzt mit dem Hintergrundwissen klar machen, alles klar, nicht so wild. Das hat technische Gründe oder Umweltschutzgründe. dass das Windrad sich nicht gerade dreht. Das steht ja nicht, weil Langeweile ist, sondern wirklich, das hat immer einen technischen Grund oder einen Umweltschutzgrund. Und dann kann man damit ganz gut leben. Und dennoch sollte der Ausbau weitergehen. Windenergie, Ausbau Photovoltaik, Ausbau Netze, damit wir die Energiewende schaffen. Das ist alles unproblematisch. Und in Zukunft wird dann vor allem, was diese Netzstabilisierung, das Stromnetz angeht, die technischen Probleme weniger werden, wenn wir halt diese Speichermöglichkeiten Power to Gas als Alternative noch haben, wird es dann besser. Naja, und dann haben wir eine Energiewende, eine klimaneutrale Energieversorgung, weiterhin versorgungsstabil, denn das ist ja der Fall, wir haben ein sehr, sehr stabiles Stromnetz in Deutschland oder in Europa. Und ja, dann weiß man eigentlich, alles nicht so schlimm, wenn das Windrad steht. Wir können hier ganz beruhigt abwarten. Das Ding läuft demnächst wieder. Gut, ich glaube, damit haben wir diese Fragestellung mal beleuchtet, mal so ein paar Hintergründe gegeben, wieso halt sich ein Windrad nicht dreht. Und jetzt weiß man so ein bisschen Bescheid und muss sich da nicht mehr so stark drüber ärgern, dass trotz wehendem Windes das Windrad sich nicht dreht. Nächste Woche geht es dann weiter mit Klima und Kohle, der Campus Talk. Dann wieder gemeinsam mit Christian Kamlott. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.